Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Ich bin Beatrix Thaar und heute sprechen wir über nichts Geringeres als den guten Ruf. Reputation ist für Unternehmen eines der wichtigsten Themen überhaupt und unser heutiger Gast kennt sich bestens darin aus. Wie er zu dieser Expertise kam, was er und seine Kolleginnen und Kollegen für den guten Ruf von Unternehmen tun und welche Rolle künstliche Intelligenz auch im Reputationsmanagement heute spielt, dazu möchten wir mit Alexander Hundeshagen von Reputativ sprechen. Herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser heutiges Gespräch.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Es ist schön, bei euch zu sein.
Und auch ein sehr herzliches Willkommen an meine liebe Co-Host und Kollegin Nicola Wohlert. Hallo Nico.
Hallo zusammen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Alex, wie immer recherchieren wir ja im Vorfeld ein bisschen zu dir und deiner Person und haben herausgefunden, dass du ja ursprünglich ausgebildeter Kaufmann bist und nach deiner Ausbildung erstmal in verschiedensten Unternehmen und auch verschiedensten Branchen im Vertrieb gearbeitet hast. Also bevor du zur Löwenstark-Gruppe, wo du jetzt bist, gewechselt hast, warst du zum Beispiel unter anderem für den Vertrieb für Debitel tätig. Und dann kam ja der Wechsel ins Online-Marketing. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang erzählen, dass sie dich ein bisschen besser kennenlernen?
Das mache ich sehr gerne. Genau, also nach der, sag ich mal, kaufmännischen Ausbildung habe ich viele Jahre im Einzelhandel gearbeitet, bei Debitel, bin dann Filialleiter geworden und während der Zeit habe ich mich schon intensiv mit Online-Marketing beschäftigt, beziehungsweise E-Commerce und war schon parallel selbstständig tätig. Bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache mich, sage ich mal, voll selbstständig. Und ja, ich war dann im Onlinehandel tätig, das habe ich mehrere Jahre gemacht. Und da konnte ich schon, sag ich mal, deutlich reinschnuppern, überhaupt in das, so ins E-Commerce, Online-Marketing. Habe ich mich mit ganz vielen Themen beschäftigt, weil mich das Medium Internet einfach schon massiv interessiert hat. Also so schon seit den Anfängen, irgendwie Ende 90er mit ISDN unterwegs gewesen. Und dann nach der Selbstständigkeit bin ich nochmal in großen Außenhandel gegangen, habe das mehrere Jahre gemacht, war dann auch schon Internationalisierung ein Thema und dann kam ich 2012 zu Löwenstark.
Ja, du hast es gerade gesagt, 2012 dann der Wechsel zur Löwenstark Online Marketing GmbH und bei der hast du schon verschiedene Stationen durchlaufen. Erst warst du Teamleiter Link Management, alles was mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat. Dann warst du einige Jahre Chief Marketing Officer und seit 2015 bist du nun auch Geschäftsführer der Löwenstark Tochter Reputativ GmbH. Was hat denn Löwenstark dazu bewegt, ein Unternehmen wie Reputativ überhaupt zu gründen?
Wir haben ganz stark gemerkt von Kunden, dass ein Bedarf da ist. Die Kunden haben uns aktiv auf das Thema angesprochen, brauchten Unterstützung so im Bereich Bewertungsmanagement, Reputation, waren auch so erste Themen im Bereich Krisenkommunikation, dass dann wirklich in der Presse, sage ich mal, negative Artikel gelandet sind. Und dadurch kam das zustande, dass dann geplant wurde, wir wollen das ausgründen, eigenes Unternehmen unter eigener Marke, um uns da wirklich sehr professionell aufzustellen.
Der gute Ruf oder auch die gute Reputation ist ja nicht nur hier in unserer analogen Welt wichtig, sondern immer mehr ja auch in der digitalen, also im Internet. Ich glaube, wir schauen ja alle, also wir zumindest und ihr als Experten wahrscheinlich mehrmals täglich für euch und eure Kunden, was dann überhaupt so im Web über euch, über eure Kunden, über wir über uns geschrieben wird, sei es jetzt in Medienbeiträgen oder natürlich Social Media oder auch in den Foren oder Bewertungsplattformen. Wenn wir mal so ein bisschen nochmal die Flughöhe höher machen, um uns dem Thema zu nähern. Wie versteht ihr eigentlich Reputationsmanagement, Alex? Vielleicht kannst du uns da so erstmal ein bisschen ranführen.
Also aus unserer Perspektive ist gerade am Anfang, wenn man jetzt so eine erste Analyse macht, also wir machen in der Regel immer eine Reputationsanalyse, also bei jedem Kunden, der auf uns zukommt, schauen wir erstmal drauf, was wird über das Unternehmen geschrieben? Wie wird das Unternehmen wahrgenommen im Netz? Das betrachten wir dann aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, je nachdem, worum es, sage ich mal, dem Unternehmen vielleicht dann auch geht oder was für einen Ansprechpartner man dort hat. Das heißt, der eine Blick ist, was wird jetzt allgemein zum Unternehmen geschrieben? Was gibt's für Presseartikel? Was finde ich vielleicht auch schon für Bewertungen, die jetzt allgemein über das Unternehmen verfasst werden? Ein anderer Blick wäre dann nochmal so aus dem Bereich Personal zu schauen, die Arbeitgebermarke, wie wird das Unternehmen wahrgenommen? Was schreiben Bewerber, was schreiben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen über das Unternehmen? Und so ergeben sich dann unterschiedlichste Blickwinkel, wo wir dann halt auch bewerten, okay, so sehen wir aktuell, was über das Unternehmen geschrieben wird, wie wir die Reputation einschätzen und leiten dann schon ab, was wir für Optimierungsmöglichkeiten überhaupt sehen.
Bleiben wir mal beim Thema Employer Branding, Employer Reputation und die für viele heute wirklich große Herausforderung des Fachkräftemangels. Welche Rolle spielt denn das Reputationsmanagement im Employer Branding oder wie sollte jetzt zum Beispiel eine Präsenz auf Kununu, Indeed oder Glassdoor gestaltet sein?
Das hat aus meiner Sicht in den letzten Jahren stark zugenommen, einfach weil die Unternehmen auch gemerkt haben, dass das Thema wichtig ist. Aus meiner Sicht war das schon vor etlichen Jahren gerade in sehr digitalen Branchen ein Thema. Haben wir selber auch, sage ich mal, immer mal wieder mitbekommen in Bewerbungsgesprächen. Man wird aktiv drauf angesprochen. Themen werden abgefragt, die aus einzelnen Bewertungen rausgelesen haben. Und das hat andere Branchen, sage ich mal, in den letzten Jahren, glaube ich, auch erreicht. Also es wurde verstärkt auch hingehört. Und ich glaube, da ist auch in der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das heißt, es wird sich auch so fortsetzen, weil das eine ist der Fachkräftemangel, das andere ist natürlich auch, ich sag mal, die jüngere Zielgruppe, dass gerade jüngere Menschen noch stärker darauf achten, was ein Unternehmen zu bieten hat. Das hat jetzt in den letzten Jahren stark zugenommen. Aus meiner Sicht haben dann auch die anderen Portale irgendwo nachgezogen, dass die sich nämlich dort auch ein bisschen breiter aufstellen. Das heißt, StepStone, Indeed, auch ein Glassdoor, wo man dann auch Bewertungen abgeben kann, wo über das Unternehmen geschrieben wird. Vor ein paar Jahren war das halt noch nicht das Thema. Da war dann so Kununu, sage ich mal, so das Einzige, wo man vielleicht hingeschaut hat, was für Bewertungen da abgegeben werden. Und allein die Anzahl der Portale hat da stark zugenommen, so in den letzten 3-4 Jahren.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch so wahrgenommen. Also bisher bekannt war mir tatsächlich immer Kununu. Und dann kam irgendwie Indeed seit ein paar Jahren irgendwie dazu. Und Glassdoor, muss ich ehrlicherweise sagen, kannte ich bisher noch gar nicht.
Ja, Glassdoor ist hier noch nicht ganz so bekannt. Meistens ist es relevant für die Unternehmen, die international tätig sind. Wir kriegen aber schon mit, dass auch andere Unternehmen dann dort bewertet werden, weil es insgesamt ein bisschen sichtbarer ist, sage ich mal, im europäischen Raum oder gerade jetzt im Dachraum. Und die kommen halt aus den USA, sind da aus meiner Sicht viel, viel größer. Und Indeed war schon vor etlichen Jahren Thema, aber viel mehr als Jobbörse. Und da gab es dann noch nicht das Thema mit den Bewertungen, wie es heute der Fall ist. Ne? Thema war das dann schon, aber man hat dann nicht so viel dort über das Unternehmen, sage ich mal, lesen können und mal schauen, was da noch für Portale kommen.
Ja, ich glaube, also das Thema Bewertung ist ja eins, aber ich glaube, mit einhergehend und auch ebenso wichtig oder ineinander spielend ist ja, wie dann auch jemand, also wie ein Unternehmen eben auch dort präsent ist, mit welchen Informationen, wie ausgestaltet und wie auch Reaktionen auf Bewertungen dann erfolgen. Und ich glaube, das ist ja ein großer Teil auch eurer Arbeit und ist auch ein großer Bestandteil eben in diesem ganzen Feld Reputationsmanagement im Kontext von Bewertungsmanagement. Zwei Fragen eigentlich dazu. Zum einen mal so diese No-Gos, also was ist denn was du auf keinen Fall machen würdest in dem Bereich jetzt, was würdest du empfehlen, was man gar nicht machen sollte, also um nicht eben noch mehr in eine schlechte Reputation zu geraten oder andersrum positiv gesehen, dann eben, wie würdest du es denn dann positiv reagieren oder ausgestalten, so eine Präsenz?
Also ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich auch, dass man, wenn es dort die Möglichkeit gibt, sag ich mal, in Dialog zu treten, also dass man auch reagiert. Also wenn dort eine Bewertung abgegeben wurde, dass man angemessen darauf, sag ich mal, reagiert, persönlichen Kommentar, sag ich mal, dort schreibt, damit man, ja, damit mit Bewerber, Bewerberin mitbekommt, dass einem das nicht egal ist. Also nur jetzt ein paar bunte Bildchen und ein paar Informationen über das Unternehmen auf irgendeiner Präsenz einzustellen, das hat noch keinen großen Mehrwert. Also es sieht dann schön aus, aber wird nicht den Effekt haben. Das heißt, das Community Management gerade in dem Bereich ist recht wichtig. Da bekommen wir auch mit, die Unternehmen, die haben da auch ganz andere Anforderungen, als das vielleicht jetzt im Kundenservice ein Thema ist. Die Tonalität spielt eine ganz hohe Rolle, wie dort, sage ich mal, die Bewerter angesprochen werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man das auch ernst nimmt als Unternehmen, was dort geschrieben wird, um dann Ableitungen zu treffen, gerade wenn jetzt auch kritische Kommentare, sage ich mal, vorhanden sind. Was man nicht machen sollte, absolutes No-Go, man sollte keine Bewertung kaufen, man sollte keine Bewertung als Unternehmen selber schreiben, also in keinster Form dort irgendetwas faken. Das wird einem, irgendwann fällt einem das auf die Füße. Da tut man sich keinen Gefallen mit. Das ist vielleicht ein kurzfristiges Thema, machen mit Sicherheit einige Unternehmen, die sich denken, ja, wir nehmen das einfach selber in die Hand. Es wird sich aber aus meiner Sicht irgendwann rächen.
Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Eigentlich wollte ich noch mal ein bisschen mehr über grundsätzlich Gründe für einen schlechten Ruf sprechen. Wenn du jetzt auch mal zurückschaust auf die letzten Jahre seit Gründung von Reputativ, habt ihr jetzt ja einen gewissen Erfahrungshorizont. Hat sich das vielleicht sogar ein bisschen geändert oder sind es eigentlich immer die gleichen Ursachen, die dazu führen, dass ein Unternehmen einfach in der Öffentlichkeit nicht so gut dasteht, dass der Ruf schlecht ist?
kann natürlich unterschiedlichste Gründe haben, warum da vielleicht negative Dinge im Netz stehen. Manchmal sind das auch Altlasten, die vielleicht schon etliche Jahre her sind, die vielleicht gar nicht mehr so aktuell sind. Gerade wenn es so um Personalthemen geht, sehen wir auch immer wieder Bewertungen, die sind dann 10 Jahre alt. Und dann war vielleicht früher mal, gab es irgendein Problem. Vielleicht wurde ein Unternehmen auch verkauft oder irgendwelche Gründe, warum dort vielleicht die Arbeitsbedingungen nicht so optimal sind und heute vielleicht die Realität ganz anders ausschaut. Das zeigt einem ja auch nicht unbedingt immer das Bild, was man dann eigentlich sehen sollte, wie es tatsächlich im Unternehmen, sage ich mal, zugeht, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt werden, was es für Benefits gibt. Das spiegelt sich dann vielleicht dort nicht wieder, wenn man da eigentlich so auf den alten Stand guckt. Das ist halt immer so eine Momentaufnahme, die aber nicht unbedingt der Realität entspricht. Und wenn es jetzt gar nicht so um Arbeitgeberteam geht, sondern vielmehr vielleicht so aus der, ich sag mal, Kundenperspektive, also in der Customer Journey, was einem dort begegnet, dann können das natürlich noch ganz andere Gründe sein. Qualität von Produkten, Kundenservice oder sonst irgendwelche Reklamationen, die sich dort widerspiegeln. Und das kann alles Mögliche sein, was einem da im Grunde begegnet. Also wir hatten schon Dinge mit dem Wachstum, sind dann irgendwelche Themen aufgekommen oder irgendwelche Logistikthemen, wenn ein Unternehmen da international agiert, dass sich das dann auch so massiv auf Bewertungen auswirkt. Das Unternehmen kriegt das dadurch im Grunde mit. Dann können sie überhaupt, sage ich mal, gegensteuern, weil sie dieses Feedback bekommen. Manchmal ist das Feedback aber so dermaßen schlecht, wenn jetzt ein potenzieller Neukunde dort drauf guckt, dann sieht der, sage ich mal, etwas, was eigentlich katastrophal ist. Und je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger wird es aus meiner Sicht, dass überhaupt entsprechend Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Also was ich so als Beispiel zum Beispiel mitgeben kann, wenn jetzt, sage ich mal, ein großes Filialunternehmen, die haben 100 Standorte, sind international tätig und haben dann vielleicht tatsächlich dieses Logistikproblem. Und dann bewerten alle Kunden negativ, weil dann kommt die Ware nicht an, die kommt viel zu spät an. Das Unternehmen an sich würde man jetzt sagen, naja, die haben halt genug Kunden, die haben 1 Million Kunden. Da sieht man noch nicht unbedingt den Schmerz. Es gibt trotzdem eine Großzahl an Kunden, die halt diese negativen Bewertungen dort sehen und vielleicht nicht kaufen. Es ist vielleicht für das Unternehmen noch nicht messbar, dass da tatsächlich irgendwie ein Umsatzverlust da ist. Das wird nicht der Fall sein. Das ist auch immer schwer zu beweisen. Aber es hat auf jeden Fall einen gewissen Schaden an der Marke, den es hinterlässt. Und das ist aus meiner Sicht auch viel, viel mehr geworden in den letzten Jahren, dass man schon versucht, Überblick über alle möglichen Portale, alle möglichen Bewertungen, alle Kundenanfragen, Beschwerden zu erlangen und sich auch darum zu kümmern. Das sind jetzt einfach viel, viel mehr Kanäle, gerade was auch den Kundenservice angeht, wo quasi dann diese Reklamationen auftauchen, was man vielleicht früher vielleicht ignoriert hat. Insbesondere, weil sich auch Wettbewerber da halt stärker kümmern. Ein gutes Beispiel ist da die Möbelbranche. Das hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Also die ganzen Möbelhändler, sag ich mal, die man so kennt, die setzen sehr, sehr stark auf dieses Thema und kümmern sich dann tatsächlich über alle möglichen Kanäle um diese Reklamation, die Bewertung und wollen dann, sag ich mal, die Themen auch mit dem Kunden klären, dass der Kunde zufrieden ist, also dass die Kundenzufriedenheit auch gesteigert wird. Also man hat einen ganz starken Bezug auch so zum Thema Customer Experience.
Wir bei News Aktuell, wir kümmern uns ja um alles, was irgendwie mit Kommunikation, Online-Kommunikation, Krisenkommunikation befasst. Und ich frage mich jetzt, am besten hilft doch für eine gute Reputation im Web, wenn man langfristig und kontinuierlich seine eigene PR auf einen guten Ruf hin ausrichtet, weil der dann eben nicht so leicht ins Wanken gerät, wenn da mal irgendwie wo was aufpoppt, das kennst du noch besser als wir. Wie kann denn PR und Pressearbeit die Reputation positiv beeinflussen?
Also ich denke, entscheidend ist auf jeden Fall, was es für ein Unternehmen ist. Da gibt es im Grunde ganz unterschiedliche Themen, die man da mitgeben würde. Ein kleineres Unternehmen, die vielleicht selber noch gar nicht so präsent sind. Das muss gar nicht ein Startup sein, das kann auch ein mittelständisches Unternehmen sein. Da geht es dann vielmehr aus meiner Sicht um eine fachliche Positionierung, dass die stärker bei der Zielgruppe wahrgenommen werden, dass man auch positive Dinge über das Unternehmen findet, weil die vielleicht selber gar keine PR-Arbeit leisten können. Wenn es größere Unternehmen sind, da ist natürlich die Berichterstattung ist meistens dann eh schon gegeben. Das heißt, da ist es ja viel eher so ein bisschen defensiv zu gucken, dass man so seine Message dort immer, sag ich mal, mit verpackt. Und ein ganz entscheidender Punkt ist da das Monitoring. Weil da ist dann so eine Schwemme an Berichterstattung, dass man überhaupt auch erstmal clustern muss, worum geht's eigentlich und wie ist die Tonalität. Also da kommt man dann viel eher so in den Bereich, wo man auch mit effektiven Tools halt gucken möchte, wie ist denn jetzt wirklich die Tonalität in der Berichterstattung? Weil das recht schwierig ist, sowas automatisiert vielleicht hinzubekommen. Da habe ich etliche Tools über die letzten 10 Jahre mir auch angeschaut und getestet. Und da gibt es, wenn man dort Tools einsetzt, um sowas sich automatisch schon, sag ich mal, aufbereiten zu lassen, dann muss man sehr viel konfigurieren, sehr viele Regeln irgendwo hinterlegen, weil es einfach dann Berichterstattung gibt, die vielleicht für die Marke, für das Unternehmen irrelevant ist.
Und dann wird es sozusagen für deinen Kunden wieder zu kompliziert, wenn man da so viele Rädchen einstellen muss, wo, dass man dann auch irgendwie dann doch noch am Ende das gewünschte Ergebnis bekommt, ne?
Genau, genau. Also wenn nicht so viel berichtet wird, ist es relativ einfach, das aufzubereiten und kann auch sagen, okay, hier gibt's, sage ich mal, neue Berichte über das Unternehmen, Fachartikel oder Interviews oder sonstige, sage ich mal, Contentarten. Aber bei einem großen Unternehmen ist es halt schon recht schwer. Also wir haben da schon recht komplexe Sachen auch gesehen, gerade so Richtung, sage ich mal, Konzern. Da hat man dann auch unterschiedliche Blickwinkel. Weil wir gucken ja auch immer dann, was so in die Suchmaschine reingespült wird. Und da sieht man eigentlich schon so bei der ersten Analyse, wo dann die Unterschiede sind oder worauf man vielleicht achten muss. Denn ein Unternehmen, was noch gar nicht so gefunden wird, da ist es umso wichtiger, dass überhaupt das Unternehmen sich da platziert, weil die sind vielleicht gar nicht sichtbar. Und nehmen wir jetzt mal so als Beispiel an, da kommt irgendein, ich sage jetzt mal, Fake-Artikel ins Netz, was irgendjemand reingestellt hat. Ein Nutzer, ein Kunde, ein potenzieller Kunde, Bewerber, die können das ja manchmal gar nicht unterscheiden. Also irgendwelche Fake-Seiten, die sind teilweise so gut gemacht, man kennt es von den E-Mails. Man kriegt da ständig irgendwelchen Spam und so ist es mit, ich sag mal so, Fake-Webseiten relativ ähnlich. Also es geht ja auch, wenn man jetzt in diesem Bereich guckt, Fake-Shops, also irgendwelche Shops, die es gar nicht gibt, die irgendwas verkaufen. Das heißt, das betrifft dann Webseiten genauso. Auch Seiten, die nach Newsportalen aussehen oder einfach, ich sag mal, über ein Unternehmen berichten, wo vielleicht bestimmte Erfahrungen gemacht wurden. Also sowas sehen wir ständig. Und das nimmt auch eher zu. Man kann es halt viel, viel schlechter irgendwie unterscheiden von echter Berichterstattung. Weil ein Nutzer, der die Suchmaschine jetzt, sage ich mal, dazu verwendet, um sich über ein Unternehmen zu informieren und kommt dann auf irgendeine Seite, der kann das doch gar nicht einschätzen. Stimmt das tatsächlich? Ist das überhaupt Fake. Manche denken vielleicht auch gar nicht in die Richtung. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Weil du jetzt gerade über Fake schon gesprochen hast, das ist ja auch extremst verbreitet, denke ich, inzwischen auch schon länger in dem ganzen Umfeld von Bewertungen. Manchmal denke ich mir auch, wer hat denn diese ganze Zeit überhaupt so viele Bewertungen zu schreiben und so ausführlichst? Und manchmal denke ich mir auch, so würde doch kein Mensch formulieren, wenn ich Bewertungen lese. Ihr als Experten, vielleicht könnt ihr unseren Hörerinnen oder Hörern oder uns da hier auch mal noch ein bisschen aufschlauen. Wie erkennt ihr denn Kommentare, Bewertungen, Statements als nicht echt oder falsch an? Gibt es da bestimmte Kriterien, die verallgemeinernd herangezogen werden könnten?
Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche, sag ich mal, Faktoren, an denen man das schon festmachen kann. Sehr ähnlicher Wortlaut, vielleicht auch sehr kurz hintereinander. Das sind Dinge, die fallen einem vielleicht auch, wenn man da drüber guckt. Schwieriger wird es natürlich, wenn jetzt ein Unternehmen auf irgendeinem, ich sag mal, Bewertungsportal hunderte von Bewertungen bekommt. Also das dann auszuwerten, ist dann schon ein bisschen anders. Wenn jetzt ein Unternehmen 20 Bewertungen auf Kununu beispielsweise hat, da hat man schnell mal drüber geguckt, scrollt da durch, kenne ich auch zum Beispiel so einen Personalleiter, der weiß vielleicht sogar, wer hat eine Bewertung geschrieben. Also das liest man so raus. Und bei den Fake-Bewertungen ist es dann oftmals auffällig, dass inhaltlich da eine gewisse Tendenz, sag ich mal, vorhanden ist. Manchmal auch Dinge, wo man weiß, die kann einfach nicht echt sein, aufgrund des Inhalts oder vielleicht die zusätzlichen Informationen, die noch angegeben wurden, dass das einfach, sag ich mal, nicht stimmt. Und wie sie geschrieben ist, das mag auch nochmal ein Thema sein, wo man dann, sag ich mal, textlich das Ganze analysieren kann, dass man da den Verdacht hat, dass diese Bewertungen nicht echt sind. Und wenn es jetzt zum Beispiel solche Bewertungen sind, da gibt es ja auch einige Anbieter, die Bewertungen verkaufen, wovon wir immer dringend abraten, das zu tun, weil es einfach keinen Sinn macht. Denn aus unserer Erfahrung, die Hälfte der Bewertungen wird sowieso wieder gelöscht. Also da sind die Portale auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Die prüfen intensiver, aus meiner Sicht, mit irgendwelchen Algorithmen diese Bewertung. Und das heißt, es macht sowieso immer nur kurzfristig vielleicht Sinn. Und da fällt ganz oft auf, dass dann diese Benutzerkonten, die dann da eingesetzt werden, um solche Fake-Bewertungen zu schreiben, erstmal bewerten die vielleicht auch immer die gleichen Unternehmen. Dann haben wir es auch sehr oft schon gesehen, die bewerten dann beispielsweise auch die Portale, die halt solche Bewertungen verkaufen. Also wenn man dann drauf guckt, dann sieht man halt sofort, ne? Und da muss man eigentlich nur so einen Schritt weitergehen. Das ist nur ein Klick davon, ist man da entfernt, um solche Dinge zum Beispiel zu sehen. Und ja, sonst kann das, manchmal ist es einfach auch auffällig, dass dann sehr kurz hintereinander auch immer so eine Schwemme an Bewertung kommt. Also auch der Zeitpunkt spielt da eine Rolle. Und wenn wir sowas analysieren, also wir gucken uns da alles Mögliche an und dann auch immer so mit Tools, die wir auch selber entwickelt haben, dass man da dann unterstützt wird, dass man es halt schneller rausbekommt, um sowas zu analysieren. Ein weiterer Punkt, das hat jetzt nicht unbedingt mit Fake-Bewertung zu tun, aber auch da so eine Ursachenanalyse zu machen bei den Bewertungen, ist halt schon ein Thema, weil dann kann man es viel besser clustern, kann das für ein Unternehmen auch aufbereiten, um zu schauen, wo sehen wir denn eigentlich die Ursachen, wo wir vorhin schon kurz waren. Und das kriegt man da halt, sag ich mal, auch ganz gut raus. Das heißt, eine Tiefenanalyse ist für unterschiedlichste Dinge relevant.
Da bist du jetzt ja schon mittendrin in meiner eigentlich anschließenden Frage zu den konkreten Maßnahmen, die da so unter das Bewertungsmanagement fallen, ne? Also Analyse, Tiefenanalyse. Und was sind die daraus folgenden Konsequenzen, die Handlungsempfehlungen? Geht ja bestimmt weiter hinaus über eine reine Analyse.
Genau. Also die Analyse ist erstmal, um das erstmal sichtbar zu machen, dem Unternehmen auch aufzuzeigen, das sind die Themen, die uns aufgefallen sind. Und da ist immer die Frage, wie kann man jetzt drauf reagieren? Was kann man gegebenenfalls auch tun? Es hängt immer ein bisschen davon ab, was macht das Unternehmen aktuell selber schon? Also wo können wir selber auch unterstützen? Kümmern die sich schon intensiv im Community Management darum, dass die man in den Dialog tritt mit den Kunden oder Bewerbern oder wer auch immer? Und wenn es jetzt darum geht, was man bei negativen Bewertungen auch noch machen kann, da ist dann umso entscheidender, vielleicht auch zu schauen, sind es grundsätzlich Ursachen, wo wir, sage ich mal, auch dahingehend beraten können, wie sie es verbessern. Oder wie wir vielleicht noch anderes Feedback einsammeln, also auch durch Umfragen oder Umfragetools, die man einsetzt, dass man da vielleicht noch mehr zutage fördert, dass man vielleicht auch einen aktuelleren Blick auf das Ganze bekommt, weil es vielleicht tatsächlich nur Altlasten sind, sind vielleicht nur alte Bewertungen. Und deswegen ist es sehr, sehr individuell, was am Ende des Maßnahmenplans rauskommt. Manchmal ist vielleicht sogar, wenn es jetzt gar nicht so Bewertungen sind, sondern vielleicht irgendwelche Presseartikel, dass man schaut, wie kriegt man die verdrängt oder wie kriegt man positive Dinge platziert, die momentan tatsächlich eine Rolle spielen. Und deswegen sieht da eigentlich immer so das, was als Maßnahmenplan, sage ich mal, daraus resultiert, ist sehr individuell.
Jetzt haben wir ja schon viel über Bewertungsmanagement, Reputationsmanagement gehört. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist ein bisschen eher organisatorisch sozusagen. Wo ist denn das Bewertungsmanagement deiner Erfahrung nach bisher so angesiedelt, also bei deinen aktuellen Kunden? Und wo sollte es denn besser tatsächlich angesiedelt sein? Ist es die HR? Ist es die Geschäftsführung? Ist es die PR? Ist es das Marketing? Wer ist es denn? Oder wer sollte es sein?
Das ist bei Unternehmen sehr unterschiedlich. Also ist im Grunde alles richtig. Was aus meiner Sicht da aber dann passieren kann, ein gewisses Silo-Denken. Und manchmal gibt es dann auch nicht einen klaren Blick, sag ich mal, vom Unternehmen, wie die das ganze Thema bewerten. Und das führt dann vielleicht auch zu Diskussionen. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich bei einer großen Bank in Norddeutschland und da war aus allen Bereichen jemand dabei und dann wurden diese Themen diskutiert, was man denn halt machen kann. Am Ende wurde gar nichts gemacht. Und das Thema Reputationsmanagement, das hat sich auch in vielen Unternehmen schon so seinen eigenen Platz irgendwo geschaffen. Also dass es dann eine separate Position im Unternehmen gibt, wer sich vielleicht dann um das Thema kümmert. Und das kann eigentlich nur mit allen Abteilungen gemeinsam auch angegangen werden. Weil gerade diese unterschiedlichen Blicke dann auch irgendwie zusammenzuführen. Weil wenn wir jetzt gucken, der HR-Bereich, klar, die gucken auf das Thema Kunden und die gucken auf die Jobbörsen, wo die auch selber ihre Stellen ausschreiben, wo die also ihre Bewerber herbekommen. Und der Kundenservice guckt vielleicht auf die Kundenbewertung bei Google. Der guckt dann aber eine HR-Abteilung nicht so drauf. Das macht aus unserer Sicht trotzdem Sinn, sich auch diese Dinge anzugucken. Weil auch das kann zum Beispiel für einen Bewerber interessant sein. Und auch für einen Kunden kann interessant sein, was Mitarbeiter über das Unternehmen schreiben. Und wir hatten auch schon Fälle, da ging es dann eher so um Partner von dem Unternehmen, also andere Unternehmen, die mit dem Unternehmen dann zusammenarbeiten, die schauen sich sowas auch an, was vielleicht auf Kununu geschrieben wird oder was in Google-Bewertungen steht. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Stakeholder, für die es interessant sein kann. Und deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, das Thema Reputationsmanagement gehört immer ins Marketing oder das gehört immer in den Kundenservice. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Organisationsstruktur des Unternehmens ab, was wir da empfehlen würden. Manchmal ist es auch die Unternehmenskommunikation, wo das dann angesiedelt ist, wo vielleicht auch die Pressestelle angesiedelt ist. Deswegen kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wir haben oftmals auch Projekte, da arbeiten wir dann nur mit der Personalabteilung zusammen. Und wenn uns dann Dinge auffallen, dann geben wir denen die Themen mit und dann müssen die intern dann selber diese Themen, sag ich mal, platzieren. Vielleicht im Marketing oder im Kundenservice, wenn es dann um Wertung geht, die jetzt für die Personalabteilung erstmal nicht ganz so relevant ist. Also wir sprechen es zumindest auch an. Also da über den Tellerrand zu blicken, das ist für uns auch immer ganz wichtig, gerade wenn wir halt diese unterschiedlichen Perspektiven auch einnehmen. Aber man kann halt nicht sagen, wo gehört es tatsächlich hin.
Ich denke, wichtig ist, dass egal wo es dann ist oder ob es in mehreren Bereichen aufgeteilt ist, je nach Stakeholderschaft, dass es dann, wenn ich dich richtig verstehe, einfach so eine Art doch organisierte Zusammenführung in regel- oder unregelmäßigen Abständen gibt, dass eben Wissensabgleich stattfindet und keine Silos vor sich hin wabern weiterhin. Kommen wir jetzt nochmal zu einem ganz anderen Aspekt, der ja auch in aller Munde gerade ist, KI. ChatGPT ist ja gerade so auch ein rauf und runtergehendes Thema, aber künstliche Intelligenz wird ja in vielen weiteren Bereichen inzwischen schon eingesetzt, unter anderem ja auch im Monitoring. Ist es inzwischen nicht für die KI ein leichtes für euch, beziehungsweise für eure Kunden, das ganze Web nach bestimmten Begriffen zu durchsuchen und dann entsprechend eben frühzeitig zu erkennen, gibt es da potenzielle Krisen oder gar auch auf mögliche schlechte Bewertungen oder Kommentare zu reagieren, im Zweifel sogar automatisiert, ne? Stichwort Textautomatisierung. Ist das schon so weit? Wie schaut es denn da aus mit dem Einsatz von KI? Macht ihr das inzwischen schon und wenn ja, wo und wie?
Das ist eine sehr gute Frage, gerade weil es auch momentan Hype-Thema ist. Also manches kann ich schon fast gar nicht mehr lesen. Also ChatGPT, da liest man ja jeden Tag 20 neue Artikel. Und dann liest man auch, Elon Musk will jetzt eine eigene Plattform bauen, nachdem er sich bei OpenAI rausgezogen hat. Und da gibt's im KI-Bereich eine sehr, sehr hohe Dynamik. Also jeden Tag gibt's irgendwelche neuen Informationen. Mit dem Einsatz von KI beschäftigen wir uns natürlich intensiv und merken auch schon, dass bei Kunden das immer mehr ein Thema wird, weil die vielleicht auch sagen, wir müssen Kosten sparen, wie kriegen wir vielleicht gewisse Dinge auch schneller hin, und im Bereich Reputationsmanagement oder jetzt, ich sag mal gerade, Community Management allgemein, da sollte man aber nicht aus dem Blick verlieren, dass man dort auch sinnvoll mit den Kunden kommunizieren muss, sonst macht es die Sache nicht besser. Dann hat man zwar eine schnellere Kommunikation, hat relativ schnell auf eine Bewertung reagiert und da einen Kommentar hinterlassen, der steht dann öffentlich im Netz. Und da gibt es auch einige Beispiele, die ich in der Vergangenheit schon gesehen habe, wo dann einfach nicht sinnvoll reagiert wurde. Da stand dann tatsächlich Quatsch drin. Das heißt, man darf einer KI das nicht einfach überlassen, dort eine Kommentierung zu schreiben. Weil vor ein paar Jahren, als dieses Thema Chatbots gab es schon mal so einen Hype. Die Unternehmen haben es direkt wieder abgeschafft, weil nicht genau das Gleiche passiert ist. Das heißt, dem Kunden wurde dort nicht geholfen. Und jeder, der schon mal mit so einem Chatbot sich auseinandersetzen musste, wenn man beispielsweise was reklamieren möchte, und man kommt dann einfach nicht weiter an irgendeiner Stelle. Also man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Wenn das nicht sinnvoll umgesetzt ist, macht es einfach keinen Sinn. Weil welcher Kunde möchte denn mit einer Maschine sprechen? Der möchte eigentlich schon irgendwie auch persönlich da eine Antwort bekommen. Und wenn die Antwort sinnlos ist, dann macht das ganze Thema einfach keinen Sinn. Und dann kann man sich auch so ein Community-Management an der Stelle sparen, wenn nämlich am Ende was drinsteht, was die Kundenbeziehung nicht stärkt. Ja, und deswegen sollte man halt schon gucken, wie man es einsetzt. Den menschlichen Faktor darf man aus meiner Sicht nicht vernachlässigen. Das heißt, da muss immer jemand drüber gucken. Man ist damit effizienter und man kann auch sogar dadurch die Qualität der Kommentierungen steigern, indem man nämlich ein bisschen umfassender dort reagiert und auch zum Beispiel eine persönliche Ansprache, auch wirklich eine Grußformel mit reinzubringen. Also da auch insgesamt eine Qualität irgendwie abzuliefern, kann halt ein großer Vorteil sein. Weil was ich oftmals sehe, dann wird zum Beispiel so bei Google-Bewertungen einfach nur so einen Satz reingeschrieben, ohne eine persönliche Ansprache. Da fehlt dann einfach die Wertschätzung auch für den Kunden. Und klar ist
ja, so ein Bitte und ein Danke ab und zu alleine schon.
Ja, ja, genau. Und sowas kann man da, sag ich mal, gut einsetzen, um das mit reinzubringen, damit es auch eine persönliche Note hat. Weil KI ist da schon gut geworden, wir haben da einige Dinge auch entwickelt und gerade auch so im Community-Management ist es ein großes Thema, aber der menschliche Faktor, den braucht man trotzdem. Da muss jemand sitzen, der es kontrolliert.
Denke ich auch, ja. Genauso wie bei allen aktuell zumindest Texterstellungen. Denke ich auch, dass am Ende da der Faktor Mensch nochmal gegenchecken muss und abgleichen muss und die persönliche Note im Zweifelfall eben auch nochmal reinbringen muss oder kann, ne? Ja, spannend, lieber Alex. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts, aber wollen wie immer natürlich mit dir auch nochmal in die Zukunft schauen, in unsere Glaskugel. Wenn wir mal so die nächsten 5 Jahre uns anschauen, wir gehen gar nicht so weit in die Zukunft, glaube ich. Was denkst du, wohin wird sich das ganze Feld Reputationsmanagement, aber insbesondere natürlich auch eure Spezialisierung Bewertungsmanagement hin entwickeln? Welche möglichen Trends siehst du da auf uns zukommen?
Also ich denke, einige Themen, die setzen sich einfach genauso fort. Da wird einfach, wenn jetzt die Unternehmen das verstärkt auch angehen, dann ist es einfach irgendwann Standard. Das ist oft so. Dann ist ein Standard gesetzt und dann müssen andere Wettbewerber das auch erfüllen, sonst können die nicht mehr mithalten. Das heißt, Customer Experience wird genauso ein Thema sein. Im Bereich Arbeitgeberbewertung oder in der Employer Journey, das wird genauso ein wichtiges Thema sein und vielleicht sogar noch wichtiger werden, auch für bestimmte Branchen. Dann sehe ich auf jeden Fall, dass auch individuelle Branchenlösungen geschaffen werden, weil da gibt es ganz andere Anforderungen. Und das passiert momentan noch gar nicht so stark. KI wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen, aber wenn man sich die Dynamik, wie gerade eben schon mal gesagt, anschaut, passiert da jeden Tag was Neues. Verbot von ChatGPT in Italien, Diskussionen im Ethikrat, Datenschutzverstöße, weil die KI dann, sage ich mal, persönliche Daten einsetzt. Also diese Diskussion und auch diese Dynamik wird sich genauso fortsetzen. Und aus meiner Sicht, das ist schon ein wichtiges Thema. Das heißt, da sollte man sich auch mit auseinandersetzen, aber es muss am Ende sinnvoll sein. Weil wenn man jetzt irgendwie Aktionismus da walten lässt, bringt es halt überhaupt nichts. Und ein anderer Punkt, wo man auch schon mal hinschauen sollte, wir hatten das Thema Fake News vorhin schon und Fake überhaupt ins Netz zu bringen, das wird, glaube ich, nochmal auf ein ganz anderes Level kommen. Wenn man jetzt sich mal anschaut, was für, ich sag mal so, Fake-Videos schon erstellt werden können, mittels KI, also da hat man dann die Kombination und da kann sogar eine KI auch irgendwie Stimmen, sag ich mal, und Fotos manipulieren, also Dinge, die einfach nicht echt sind. Wie soll man da in der Zukunft diesen Fake-Content von der Realität unterscheiden? Das wird, glaube ich, mit das größte Thema sein, was einen da beschäftigen muss, wenn es nämlich um die Marke von Unternehmen geht oder um vielleicht auch Personen, die in den Unternehmen arbeiten, ob Geschäftsführer oder irgendwelche Abteilungsleiter. Ich glaube, das Thema wird viel, viel wichtiger sein, um dann auch zu schauen, was gibt es für Gegenmaßnahmen. Weil man ist immer darauf angewiesen, was einem da technologisch begegnet, wie vielleicht Plattformen damit umgehen. Ob das Videoplattformen sind wie YouTube oder Suchmaschinen wie Google, die haben alle irgendwie ihre Sicht. Und man selber als Nutzer, als Unternehmen, als Person kommt da manchmal nicht so einfach weiter. Und das wird, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema auch für die nächsten Jahre sein.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ich denke, das wird immer so ein Wettkampf sein zwischen denen, die quasi Missbrauch machen und denen, die hinterher sind und den Missbrauch versuchen zu beheben. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, Online-Shop XY-Bewertungsvideo von Angela Merkel mit den neuen Turnschuhen, die sie da dort gekauft hat. Ist ja in Zukunft wahrscheinlich möglich oder jetzt schon, ne? Spannende Zeiten. Herzlichen Dank, lieber Alex. Ich glaube, da hast du uns jetzt ganz schön viel interessanten Einblick gegeben in das weite Feld des Reputations- und Bewertungsmanagement. Sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch von meiner Seite. Danke, Alex.
Vielen Dank auch von meiner Seite.